Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hier ist Praline oder Knackwurst, der Podcast aus Thüringen, in dem es nicht nur ums Essen geht, sondern auch ums Leben. Ich bin Fanny Kratzer, Direktorin des Thüringer Volkshochschulverbandes und ich treffe hier Menschen, die klug, kantig oder einfach wunderbar normal sind. Mal feinsinnig, mal handfest, aber nie langweilig. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praline oder Knackwurst. Heute mit Hendrik Wendler und Selina Rauschert. Hallo ihr beiden.
Hey, hallo.
Hi.
Ja, wir wollen gleich zur Sache kommen. Es geht um ein tolles Festival, was uns der Hendrik gleich nochmal erläutern wird. Hendrik, erzähl mal kurz, worum geht's?
Ich nehme an, wir reden hier über das Genius Loci Weimar Festival, das wir schon seit 12 Jahren in Weimar machen. Das Genius Loci Weimar Festival, das ist ein, ich sag mal, Lichtkunst, Medienkunst, Videomapping und Medienarchitekturfestival, das wir mit großer Freude seit 2012 hier in der Stadt veranstalten und das wird jetzt auch in der nächsten Woche hier stattfinden.
Cool, das klingt super interessant. Wir steigen gleich noch tiefer ein. Bevor wir so richtig tief gehen, Praline oder Knackwurst, was wärst du heute lieber?
Also jetzt im Moment, muss ich sagen, bin ich gerade Praline, weil ich habe zufällig gerade eben ein bisschen Knackwurst gehabt. Ja? Da war ich irgendwie natürlich doppelt vorbereitet. Und ja, das wäre heute meine Wahl.
Es ging jetzt nicht um die Wahl, sondern eher, was du bist heute.
Ach so, was ich heute bin? Na, da bin ich mehr so Praline.
Okay. Ja, stell dich doch mal kurz vor. Wie würdest du dich beschreiben?
Also, ich bin Hendrik Wendler. Ich habe hier in Weimar Architektur studiert und habe dann danach mich schon während dem Studium intensiv eben mit Medien beschäftigt, in der Ausspielung von Medien. Wir haben damals schon in den 90ern haben wir sehr, sehr viel an der Universität gemacht, so einfach auch so aus eigenem Engagement heraus, haben dort mit virtuellen Räumen geforscht, VR, haben damals auf der CeBIT ausgestellt, als es die noch gab in Hannover. Und daraus wurde dann eben auch über mein Architekturdiplom, was auch sehr, sehr medienlastig war. Danach bin ich zu einer Designagentur. Dort habe ich dann wieder mit Medien und 3D gearbeitet und bin dann hier an die Hochschule wieder als Lehrkraft, dann auf dem bei dem Lehrstuhl Virtual Reality. Und dort haben wir dann geforscht und dort haben wir dann über ein paar Jahre haben wir dann ein Tool entwickelt, was extrem leistungsfähig war mit Echtzeit-Videobearbeitung. Und das war für uns eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aus der spannenden Geschichte habe ich dann eine Unternehmensgründung gemacht.
Damit so ein Startup? Oder?
Ja, genau. So ein Startup mit dem Neu-Delhi hier in Weimar. War ganz tolle Förderung, die man da bekommen hat. Das ist das eine. Und dann entstand erst die Software. Die Software war ganz großartig, um Video auszuspielen. Eigentlich war es vom Fokus her erst so auf so Theater ausgelegt, Theaterbühnen.
Aber das die Urban Screen oder war das was anderes?
Ja, da kommen wir jetzt gleich dazu. Okay. Also dann eben, also über die Theaterbühnen, da wurde dann immer klarer, dass man eigentlich nicht nur irgendwie jetzt Video im Sinne eines Screens braucht, weil so eine Bühne dann vollgestellt ist eben mit Objekten und es gibt da verschiedene Szenen und so. Da wurde dann eben auch so das passgenaue Projektieren daraus. Daraus wurde dann so das sogenannte Video-Mapping. Und dann sind wir da, haben wir eine Software und dann eben viele Projekte auch gemacht, ne? So in diesem Video-Mapping, so 2005, 2006, wirklich so pionierhaft. Und damals ist dann ein Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums in Erfurt ist dann auf uns aufmerksam geworden und es gab damals so die Kampagne, das ist Thüringen und das war für ihn sehr, sehr interessant, ja, dass eben so eine Software oder so ein Produkt dann eben aus Weimar kommt und wir sind dann angefragt worden, etwas zu machen, was, ob wir nicht uns was einfällt, dass unser historisches Erbe, was wir hier ja haben, eben mit modernen Medien verbindet. Ja, weil man so ein bisschen so wollte auch die Bratwurst, ne? Nicht Knackwurst, Bratwurst, weil das Bratwurst-Image so ein bisschen nicht loswerden, aber ein bisschen aufbauen, ja, so, also da noch, dass man noch mehr kann hier. Und dann haben wir uns dann hingesetzt und wir waren damals schon sehr, sehr, also Wir haben schon immer viele Veranstaltungen gemacht, muss man dazu sagen. Also wir haben auch zum Kulturstadtjahr 1997 haben wir große Veranstaltungen hier gemacht, im damaligen noch leerstehenden Atrium. Und daher haben wir dann so unsere Kompetenzen so etwas verwoben und haben gesagt, wir machen jetzt ein Videomapping-Festival. Und dort haben wir dann das Konzept Genius Loki entwickelt.
Okay, hast du es jetzt schön beschrieben mit Videomapping und so weiter, ne? Wie würdest du denn Genius Loki jemanden beschreiben, der noch nie was davon gehört hat, also der sich jetzt unter Videomapping und Screen und so weiter gar nichts vorstellen kann?
Ja, da wirft man natürlich immer so mit diesen Begriffen um sich.
Ja, mit diesen vielen Fachbegriffen, ne?
Genau. Und diese vielen Leuten sind sich jetzt erstmal überhaupt gar keinen Begriff. Also was heißt Videomapping oder Fassadenprojektion oder Licht? Fangen wir an beim Lichterfestival. Also man macht ein Festival, man lädt ein, man nimmt dann Orte oder man geht eben in einen Park und bespielt das dann irgendwie mit Licht. Licht und Musik, ja. Das sind sehr, sehr beliebte Formate und die gibt es dann eben in unterschiedlicher künstlerischer Ausprägung. Ja, dann eben also auch, sage ich mal, jetzt von der inhaltlichen Tiefe her. Und dann gibt es eben auch so unterschiedliche Arten, das zu bespielen. Man kann zum Beispiel Gebäude einfach illuminieren, ja, oder so mit Licht bestellen, oder man macht eben Lichtobjekte oder so im Park. Und man kann dann sogar auch Wasser kann man auch spielen. Und dann gibt es eben eine Spielart davon, das ist sogenannte Videomapping. Videomapping, da sind zwei Bestandteile in diesem Wort, das ist Video und Mapping. Video ist klar, das ist Video. Und Mapping, das bedeutet to map, das ist ein Begriff, wenn man sagt, so etwas passgenau einpassen. Ja, also ein Map ist eine Karte. Ja? Mhm. Also man macht sozusagen die Umrisse eines Objektes und dann das muss dann eben genau passen. Und Video Mapping heißt, ich projiziere jetzt auf ein Objekt oder auf ein Gebäude, so dass sich jetzt der Inhalt der Projektion, ja, den ich ausspiele, mit dem Gebäude irgendwie übereinkommt, zusammenpasst. Mhm. Ja? Und das kann dann eben auf viele Art kann das bespielt werden. Also sprich, dass ich jetzt die Architektur betone oder gegen die Architektur oder mische mit Bildern. Und das ist sehr, sehr variantenreich. Ja, das kann man so wunderschön erstmal so als gestalterisches Medium verwenden. Und damit man dann aber so, also wir haben dann gesagt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendeine Geschichte, um Effekte auszuspielen oder durchzuspielen, sondern das soll auch irgendwie inhaltlich behaftet sein. Und da kann man dieser zweite Aspekt eben hinein. Das ist Genius Loki. Genius Loki ist ein uralter Begriff. Ja, das heißt, Genius Loki ist Latein. Das ist der Geist des Ortes. Der Geist des Ortes eben dann so, also sozusagen, das sind Dinge, die an einem Ort, die eben so mit dem Ort verwoben sind. Ja, also sprich, also Begriffe, die wir davon haben. Ja, also das heißt, Weimar hat natürlich so den Geist der Klassik. Ja, und das ist so der Genius Loki von Weimar, sage ich mal ganz grob. Genauso kann natürlich jedes Gebäude auch einen ganz besonderen Genius Loki haben. Vielleicht lassen wir den aber auch suchen und finden. Vielleicht liegt dieser Genius Loki dann auch so im Auge des Betrachters. Ja, es ist ja auch so, Menschen aus unterschiedlichen Ländern können ja einen ganz anderen Zugang dazu haben. Und wir haben dann eben so dieses Genius Loki quasi mit diesem Mittel des Medium, des Videomapping dann verbunden und rufen dazu jährlich dann zu einem Wettbewerb auf. Ja, und dieser Wettbewerb, da haben wir dann so je nach Jahr und je nach finanzieller Ausstattung, muss man sagen, haben wir dann auch so zwischen 1 und 3 Gebäude. Und spielen dann darauf. Ja? Da sage ich jetzt zum Beispiel mal, damit es plastisch wird, wir haben zum Beispiel das Bauhausmuseum. Ja? Mhm. Das Bauhausmuseum ist ein moderner Bau, aber trotzdem, also es hat allein schon durch den Namen und die Aufgabe eben auch so einen gewissen Geist. Ja, also sprich, der Geist des Bauhaus. Und dann waren da auch wunderbare Dinge, die dann drauf gespielt wurden. Und eine der besten Arbeiten, die wir hatten, das war zum Beispiel jemand, der hat eine ganz tolle Projektionsarbeit gemacht, die dann so die Streifen, die auf dieser Fassade sind, dann eben als Seiten interpretiert haben und dann die Flächen dann eben so wie so ein Drum and Percussion und dann hat er dann da so Hände drauf gespielt, die dann das Publikum dazu animieren, eben so gemeinsam eine Musik zu machen. Das wiederum ist eben so diese, sagen wir mal so, Gestaltung als demokratischer Begriff, wie ihn eben auch das Bauhaus propagiert hat. Mhm. Ja, hier haben wir jetzt so die Übertragung quasi von so einer Videoprojektion und dann eben auf den Genius Loki.
Mhm. Okay.
Gibt viele, viele schöne Beispiele.
Ja, kommen wir nachher noch dazu, weil das klingt sehr interessant, super spannend, sehr kreativ vor allem. Ich würde jetzt nochmal zu Selina kommen und dich bitten, dich kurz vorzustellen. Selina, wer bist du? Wo kommst du her?
Danke für die Einladung erstmal. Ich bin Selina und ich habe in Jena Kunstgeschichte und Filmwissenschaft studiert und bin jetzt auch schon einige Jahre hier in Weimar und würde sagen, dass mich verschiedene Richtungen in der Kulturszene hier immer wieder angezogen haben und bin irgendwie vor allem durchs DNT auch andere Bereiche in die Theaterszene gerutscht, aber auch, wie man vielleicht am Studiengang erkennt, vielseitig Kultur und Kunst interessiert und würde mich da auch gar nicht so festlegen wollen, in welche Richtung mich da zieht. Aktuell arbeite ich zum Beispiel auch als Drehbuchautorin in der Filmbranche mit einer Produktionsfirma aus Halle. Und jetzt hat sich dieses Projekt hier bei Genus Loci ergeben und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt damit vorangeht. Also ja.
Bist du freiberuflich tätig?
Genau, ja.
Erzähl doch noch mal kurz von dem Drehbuch. Wie stelle ich mir das vor, wenn du als Drehbuchautorin agierst?
Ja, also erstmal ist es ein ziemlich langer Prozess, muss ich sagen. Zuerst hat man natürlich irgendwie eine Idee, wo man das Gefühl hat, dass man die weiterverfolgen möchte. Und im besten Fall, in meinem Fall hat sich ergeben, dass ich bei einem Projekt einem Tochterunternehmen von der MDM in Erfurt aufgenommen wurde und dort als Alumni mein Drehbuch sozusagen weiterentwickeln konnte. Und dadurch hat sich dann ergeben, dass ich mit dieser Produktionsfirma zusammenarbeiten konnte und konnte das vorstellen und bin damit auch auf Anklang gestoßen. Und dann im besten Fall geht's dann weiter mit einer Stoffentwicklung, wo man auch gefördert werden kann und dann eben schaut, dann geht's in die Recherche, dann geht's irgendwie ins Schreiben und ja, das ist ein ziemlich spannender Prozess, aber wie gesagt, eben auch manchmal ein langwieriger.
Und wo stehen wir da jetzt gerade? Also ist das jetzt schon fertig oder wird das noch geschrieben oder wird's verfilmt oder was?
Also aktuell wird's geschrieben und es ist natürlich so, dass so eine Idee, gerade wenn es so eine Idee ist, die sich irgendwie formt, das ist ein Prozess und manchmal muss man dann eben auch Sachen verwerfen, manchmal kommt dann was dazu und manchmal entdeckt man dann, dass vielleicht sogar 3 oder 4 Filme in diesem Projekt stecken und man zieht nochmal alles auseinander und das ist gerade auch so dieses Stadium, wo ich merke, dass sich eben da einiges nochmal umgestellt hat und jetzt als nächstes ist es aber dran, dass wir eben in die Stoffentwicklung gehen und im besten Fall auch mit einer Förderung und ich hoffe, dass das dann in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie dieser Samen wächst.
Na, das hoffe ich auch. Das klingt auch sehr interessant und dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit dem Drehbuch. Also halt mich dann gern auf dem Laufenden. Hendrik, ich komme noch mal zu dir. Du hast jetzt ja schon beschrieben, was Genus Loci bedeutet, was es ist und auch was es für Weimar bedeuten kann. Was reizt dich persönlich an der Verbindung von Architektur und Licht und den Geschichten?
Ich glaube, das geht sogar noch darüber hinaus. Also ich meine, der Zauber und die Magie, das ist einfach immer so die Veranstaltung selbst. Ich finde es einfach wunderbar. Das ist so, ach Gott, ja. Es ist so, heutzutage ist alles so, ich sag mal so, diese Zentrifugalkräfte, ja, die man so hat. Und irgendwie so, das ist alles so polarisiert und so wütend und so. Und ich sehe dann immer wieder, wenn wir dieses Festival machen, wie dann so zehntausende Menschen kommen und sich dann was anschauen. Es geht dann so über alle Altersgrenzen hinweg und auch so sichtlich auch über alle Milieugrenzen hinweg. Und das ist einfach schön. Erstmal einfach wundervoll, wundervolles Gefühl. Dann haben wir thematisch auch, also wirklich so einmal querbeet alles durch. Also von der Weimarer Klassik über den Park, irgendwie sogar Buchenwald, ja. Und es ist immer wieder eine ganz, ganz starke Herausforderung, eben Dinge zu machen, zu produzieren, die dann irgendwie auch so funktionieren im Sinne von, dass sie gefallen, also dass so ein Festival einfach so eine Stimmung erzeugt und dass man dann so als Besucher das eben sich anschaut und eine Stunde lang irgendwie dabei ist und gefesselt ist und so und dann einfach das was Schönes anzuschauen hat, was unterhält, aber gleichzeitig auch irgendwie inspiriert und was die Leute dann eben auch so wahrhält und was, wo man dann einfach so ein positives Feedback dann bekommt, das ist eigentlich so das Beste daran. Und wir haben auch uns sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch so entwickelt im Sinne von, dass wir auch jetzt nicht nur unsere drei Fassaden bespielen, sondern dass wir eben auch so die Stoffe und die Themen, die wir dann eben immer haben, dass wir die noch weiter ausbauen, weiter vermitteln. Mhm. Dieses Jahr ist eben, so kommen wir auch zusammen dann so mit der Selina, also Weimar ist Faust dieses Jahr, ja. Und da haben wir uns natürlich auch mit viel Freude auch drauf gestürzt, weil dieses Thema einfach großartig ist. Ja. Das passt ja auch wirklich so wahrscheinlich in jede Zeit, aber auch gefühlt besonders in diese Zeit, so mit diesem Gut und Böse, ja, und mit diesem Blick da so auf diesen Populismus, ja, und irgendwie diesen Hedonismus. Und das haben wir als Thema ausgeschrieben für unseren Videomapping-Wettbewerb. Der ist extrem gut angenommen worden, eben genau auch so, weil diese viele Aspekte dann von dieser Gretchen-Geschichte, Johanna Katharina Höhn sind dann drin. Wir haben zum ersten Mal dann auch reine Frauenteams dabei. Ich habe jetzt ein paar Ergebnisarbeiten gesehen, sind einfach umwerfend gut, ne, dieses Jahr. Die entwickeln sich völlig anders, ne. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und dann sind wir eben dann noch dabei, dass wir dann also zwischen den Projektionen wollen wir dann eben auch noch mehr kommunizieren, worum es da geht. Also das heißt, wir machen dann sozusagen so Side Acts, ja. Also sprich, wir machen so Dekorationselemente, irgendwo kann man feiern und dann aber auch dieses Mal, weil wir eben Theater und Bühne haben wir dann nochmal zwei Stücke, Ausschnitte von Faust, die wir als quasi Straßentheater aufführen. Und da kommt dann die Selina und hat sich da wahnsinnig engagiert und dann, also einmal, das ist dann so der Walpurgisnacht und der trübe Tag, und auf der anderen Seite ist das dann an der Sternbrücke haben wir die Kerkerszene, ja. Und das kann die Selina gleich nochmal ausführen, aber das ist auf jeden Fall für uns auch so enorm interessant, ja, also dass man jetzt genau diese Stücke, dass wir die dann eben zeigen, das heißt also, dass wir jetzt nicht nur über die Geschichte reden, sondern dass man sich das auch, dieses Theaterstück im Ausschnitt anschauen kann. Und man muss schon sagen, so das ganze Stadt spricht dann über Faust dieses Jahr und wahrscheinlich, aber das Theaterstück mit den meisten Zuschauern dieses Jahr, das wird dann eben jetzt hier am Wochenende bei uns im Park sein.
Wie verändert sich denn eine Stadt, wenn ihre Gebäude plötzlich dann zur Leinwand werden? Also gibt's da irgendwie so ein Esprit in der Stadt? Spürst du da was?
Ach, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, dieses Mal sind wir jetzt dann vorm Schloss. Das heißt, es wird relativ kompakt dort, aber wir werden trotzdem so in den Park reinspielen. Aber wenn ich mal da so ein anderes Jahr, zum Beispiel 2019, ich habe ja gerade vom Bauhausmuseum gesprochen, da hatten wir auch so eine ganz spannende Verbindung eben zu 2019, weil das war dann 100 Jahre Weimarer Republik. Mhm. Und dann Bauhaus und inzwischen.
Das war auch 100 Jahre Volkshochschule 2019.
Auch 100 Jahre Volkshochschule, ja. Ja, gut, klar. Also viele solche Sachen sind eben genau in den Jahren dann entwickelt worden. Also so wie Frauenwahlrecht und etc. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wir hatten damals, also um diesen, gut, Weimar kennt sich jetzt nicht jeder so aus, aber wir haben dann so zwischen dem DNT, in dem jetzt die Weimarer Republik einfach faktisch gegründet wurde, und dann dem Mon Ami, und dann gibt es dann eben so diese innerstädtische Straße, die da so am Goetheplatz vorbei zum Bauhaus-Museum führt, und diese Straße, die ist normalerweise einfach nur verkehrsgeplagt, ja. Die ist innerstädtisch, da wenn da die Busse
Knotenpunkt, entlang. Ja.
Richtig, genau. Und die haben wir dann auch nicht nur in diesem Jahr, sondern haben wir auch öfters gemacht, aber gesperrt. Gesperrt und dann mit Licht bespielt. Da sind da ungarische Künstler gekommen und die haben dann da so Bauhausmotive so in so feststehenden Projektionen dann auf die Hausfassaden geworfen. Man konnte einmal da schlendern und flanieren, wo man sonst einfach nur schnell durchrennt oder das Autofenster zumacht, ja. Und es ist enorm, wenn man da sieht, was eigentlich so eine Gestaltung kann.
Und was bedeutet es für dich, so ein Festival in Thüringen, also in Weimar zu gestalten? Also ich weiß, ihr wart auch in Mühlhausen, habe ich gesehen. Also das Genes Loki war in Mühlhausen zum Thema Bauernkrieg, Freiheit. Was bedeutet das jetzt für dich, das in Weimar zu gestalten?
Das ist auch sehr, sehr interessant. Also, weil wir, Weimar ist ja jetzt nicht so groß. Ja. Weimar ist nicht so groß und irgendwie, wir haben da jetzt vor 10, 12 Jahren dann angefangen und wir sind also weltweit das einzige Festival, das sich wirklich jedes Jahr ein unterschiedliches Thema setzt und das an unterschiedlichen Orten dann eben auch bespielt. Also viele Videomapping-Festivals, die haben dann eben so ihr feststehendes Gebäude und das dann jedes Jahr und so, und das kennt man dann und so. Und ich staune immer wieder, dass man eigentlich zu jedem Jahr und jedem Event und irgendwie allem, was anliegt, findet man immer wieder etwas in Weimar. Es ist wirklich enorm. Also das ist so, also egal, ob ich habe dann Reformation, ja, dann irgendwie ist auch der Luther dann hier schon mal gewesen an der Herderkirche. Ich habe 2019 100 Jahre Weimarer Republik. Ich habe das Bauhaus habe ich hier. Ne? Und das ist so, man findet eigentlich ständig irgendwie.
Und kann man nicht sagen, es ist eigentlich schon alles abgefrühstückt, weil es ist schon alles mehrfach bespielt worden?
Das ist so, ja, die Frage gibt es auch schon öfters. Also ich meine, man muss sich ja das so vorstellen. Also unser Ehrgeiz ist ja jetzt nicht unbedingt woanders zu sein. Wir wollen uns weiterentwickeln. Also jetzt hier zum Beispiel da das Schloss, da waren wir dann auch schon vor 3 Jahren waren wir dort gewesen und haben dort auf die Bastille gespielt. Dieses Mal haben wir noch die Schlossfassade dann mitgenommen. Und was wir jetzt da zum Beispiel, das war sogar 4 Jahre, was wir jetzt zum Beispiel in diesen 4 Jahren, das ist so eine enorme Entwicklung, weil wir erstens mal, wir sind jetzt in der Lage, die gesamte Fassade zu bespielen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben jetzt eine völlig neue Themensetzung da mit diesem Faust. Und das dritte ist irgendwie, dass wir einfach sowohl diese Welt, diese Künstler, ja, und auch unsere Ansprache an sie, ja, also unser thematischer Anspruch und wie das herausarbeiten, sich so weiterentwickelt hat, dass wir da jetzt eine völlig neue Veranstaltung haben, ja. Immer wieder. Und das ist so, also dieses Fortschreiten, ne? Das ist immer wieder schön.
Wer setzt denn die Themen? Also du hast gesagt, dieses Jahr ist Faust, ne? Weil das jetzt so Klassikstiftung und so weiter und hat das Thema Ankunft Goethes und so weiter gesetzt und Faust, ne? Ja. Aber wer setzt so grundsätzlich die Themen? Entwickelt sich das oder so sitzt man mit anderen zusammen?
Ja, also grundsätzlich, ich bin ja der Art Director und Kurator, also sprich irgendwie letzten Endes so, dass das Ganze, das kondensiert dann bei mir. Aber es gibt natürlich immer so einen gewissen Einfluss, ja. Also Dinge, die eben anstehen, also sind dann eben so Jubiläen oder Dinge, die einen dann irgendwie manchmal auch so reflektieren lassen. Wir hatten zum Beispiel 2015, das war eines der spannendsten Jahre, fand ich. Das war, da war gerade so frisch eben so dieser Krieg in der Ukraine. Mhm. Ne? Und da haben wir dann...
2015 war Syrien.
Ich weiß, aber 14 hat ja dann angefangen.
Ach so, du meinst mit Krim
und so
weiter.
Und dann, richtig. Und dann war 15 immer sozusagen so. Also wenn wir unsere Themen entwickeln, ist das Jahresanfang. Okay. Ja, und man war da schon so ein bisschen erstaunt, ja, wie diese Welt auseinanderfällt. Dann so irgendwie dieser Krieg in Europa. Ne? Und da haben wir was ganz, ganz Spannendes entwickelt. Und zwar haben wir dort dieses ehemalige GAU-Forum. Mhm. Ja, also diese 3 Orte in dem Jahr waren das ehemalige GAU-Forum. Also hier das jetzige Atrium. Und dann als nächstes so der Jakobsplan. Mhm. Und das dritte ist die Gerberstraße. Und weil diese 3 Gebäude, die stehen so für diese schrille 20. Jahrhundert. Ne? Also diese 40er Jahre, ja, so diese Bau der Nazis, ja, wo man dann so quasi wie so zu einer Kirche eben gehen sollte. Dann danach, nachdem diese Krieg ja glücklicherweise Gott sei Dank gescheitert ist, dann kamen ja dann so die Realsozialisten, sage ich mal, und die wollten da so ein ganzes Sportareal hinstellen. Und dann ist ihnen das aber nicht so richtig gelungen, ja. Und dann haben sie dann so wenigstens so ihre Trotzhandlung war dann eben in diesem Jakobsplan etwas hinzustellen. Also wenn schon wenigstens nicht größer, dann sind wir wenigstens höher. Und dann, wenn man dann diese gleiche Strecke noch ein bisschen weiter geht, fand man die Gerberstraße. Die Gerberstraße ist ein besetztes Haus, hier gerade so ums Eck eigentlich übrigens. So ein besetztes Haus in Weimar. Und die steht ja wiederum so um diesen Individualismus eigentlich, den wir heutzutage so in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch leben können, ja. Und das war dann so alles so überwältigend, ja, wie man so gesehen hat, wie sich das so in verschlungen dann eben entwickelt hat. Und auch, das waren noch Geschichten dabei. Also ich meine, die Gerberstraße, die sind ja dann so, man sagt dann ja auch so schnell, irgendwie, das sind dann so die Ruhestörer, ja.
Ja, ja.
Diesmal waren dann über dieses Wochenende die Weimarer Bürger dann zu Tausenden vor der Gerberstraße. Dort haben dann die Punker kein Auge zubekommen, ja. Und dann haben wir nach ihnen das Kreissparkassen-Logo drauf projiziert. Ist auch sehr lustig. Dafür sagten sie ja, dafür ist dann das Und dann, dafür ist dann das Gerberstraßen-Logo dann auf dem Atrium. Das war mit Wahnsinn wieder zufrieden. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und so entstehen eben jedes Jahr neue Ideen.
Wir waren jetzt schon ein bisschen drin, so in politischen Szenerien oder im politischen Abriss.
Ja.
Ich zitiere mal, was auf eurer Internetseite steht.
Ja.
Mit ihren Projekten wollen sie Demokratie und Diversität stärken, queere und feministische Perspektiven sichtbar und historische Kontexte erfahrbar machen. Wie politisch will das Festival sein?
Also politisch sind wir überhaupt nicht. Ja, aber wir sind eben, ich sag mal so gesellschaftlich offen, ja. Wir sind wirklich tatsächlich, wir haben einen Blick auf die Welt, wir wollen das unterstützen, ja. Und also politisch heißt ja dann, das war eine sehr spannende Fragestellung zum Beispiel letztes Jahr, als wir im Buchenwald gespielt haben. Ja, wie politisch seid ihr eigentlich? Also ihr geht jetzt, ja, also die Frage im Raum, ihr geht jetzt genau zum Wahlwochenende, geht ihr nach Buchenwald und macht dort eine Veranstaltung. Da ist uns dann wirklich auch so, in den sozialen Medien ist das so, da macht ihr doch wieder Wahlwerbung, ja. Und aber das ist wirklich sehr, sehr interessant, irgendwie, dass man dann in dem Moment dann einfach sagt, so, nein, eigentlich nicht. Also wir zeigen nur, was ist.
Ja.
Ja.
Okay. Also für mich wäre das jetzt auch irgendwie politisch besetzt, wenn man jetzt, weil Buchenwald ist irgendwie ein Symbol.
Ja.
Also ein Symbol von schon Politik, von Zeitgeschichte. Also für mich wäre das in erster Linie politisch verknüpft, ja.
Sehr spannend, weil wenn man eine Weile drüber nachdenkt, ja, da ist dann, wird man einem sehr deutlich klar, dass eigentlich genau das nicht politisch ist, weil wir uns doch hoffentlich darüber einigen können, dass das, was dort passiert ist, keine Politik ist, weil Politik ist ein Austausch von Meinungen und Ansichten. Und da muss man ja wirklich sagen, so, also das, wenn dann so Menschen dann in den Massengräbern sind, ja, und solche Buchenwald, solche Konzentrationslager, ja, irgendwie solche Zwangsarbeit und so weiter, das ist keine Ansicht, das ist ein Verbrechen.
Ich bin ganz bei dir.
Ja.
Nun wird ja aber Buchenwald doch immer wieder, also es ist ja immer im Prinzip ein Ort zu bestimmten Gedenktagen, zu, naja, weiß ich nicht, Festlichkeiten, ja, die dort stattfinden, wo hohe Politikprominenz einfach da ist. Also hatten wir nicht Barack Obama sogar mal hier, also von daher.
Ja, da gewesen. Ja, also, einer seiner Onkel hat das mitbefragt.
Ja, also ne, das ist irgendwie, vielleicht sind wir auch so erzogen, dass man so einen politischen Blick auf Buchenwald hat. Ich bin ganz bei dir, dass du sagst, das ist einfach ein Ort des Verbrechens. Und das würden, glaube ich, sehr viele einfach auch, dem würden die zustimmen. Aber
ja, das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Das gehört nämlich genau da in diese Diskussion rein. Weil es soll ja kein politischer Blick sein, sondern es ist einfach ein Blick, einfach mehr ehrlich gesagt, einfach in unsere humane Gesellschaft.
Mhm.
Ja. Es ist nicht politisch, es ist nicht mit Meinungen versehen. So etwas darf nicht wieder passieren. Ja. Ja. Sowas ist einfach begrenzt. Da ist dort, genau dort hört es ja auf, ja, dass man diskutiert.
Mhm.
Und es ist dann sehr, sehr interessant zu sehen, wie das natürlich aus, muss man auch sagen, aus verschiedenen Richtungen, das eben immer wieder in die Diskussion gezogen wird. Und das ist durchaus auch ein Teil der politischen Debatte, ja. Also, dass dann viele Leute sich das dann eben auch so einigen, vor allem, dass es eben auch so für sich dann einspannen wollen, beziehungsweise sagen, da wird dann zu viel Fokus drauf gelegt und wir haben ja auch noch viel mehr zu zeigen.
Aber im Prinzip ist man sich doch einig, dass also dieses Verbrechen nicht verhandelbar ist. Also, wie du sagst, ne, das ist, es ist ein Verbrechen und
richtig,
also das wurde nicht diskutiert, oder? Sondern es ist doch mehr, dass die Gedenkstätte zum Anlass genommen wird, um darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, nie wieder oder nie wieder ist jetzt.
Richtig, richtig. Und das war dann auch für uns dann, also wir haben viel darüber nachgedacht, eben bei der Themensetzung, bei dem Buchenwald, weil das natürlich also ist hochsensibel, weil das ist so wirklich ein schmaler Grat, da kann man sehr schnell daneben liegen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass wir noch einen internationalen Wettbewerb machen und dann haben wir dann Arbeiten, war sehr, sehr gut angenommen, ja, aber dann, die müssen alle irgendwie passen, ja. Mhm. Also da darf man auch auf gar keinen Fall irgendetwas Falsches zeigen. Und es war eines das komplizierteste Auswahlverfahren, was wir jemals hatten, weil wir da musste jede Arbeit, ist dann nochmal, da sind wir mit Historikern da davor gesessen, ob das dem auch gerecht wird. Ja. Dann ist es ja auch nicht nur irgendein Gebäude, sondern es ist ja tatsächlich ist ein Friedhof.
Hm.
Also wirklich ein Friedhof, das sind Massengräber. Ja. Also da ist auch so eine gestalterische Frage, so wie spielt man mit Massengräbern? Die Antwort war übrigens gar nicht. Ja. Also wir spielen nicht, wir haben ausdrücklich dann eben keinerlei Medien auf die Gräber gespielt, weil es einfach kein Narrativ gibt, das man auf das Grab von anderen Menschen legen kann.
Hm.
Da gibt es auch keine künstlerische Interpretation. Deswegen haben wir uns dann eben auf diese auch wiederum sehr, sehr politischen Aufbauten von dieser Mahnmalsarchitektur eben konzentriert, ja, um die dann eben zu bespielen. Und dann wiederum haben wir dann auch als Themensetzung, das war sehr gut, was immer wieder die Künstler herausgearbeitet haben, und zwar: Was ist denn eigentlich das wirklich Schreckliche an diesen Lagern, ja, und an diesen Massengräbern? Das ist ja so, dass so diesen Menschen wurde einfach jede Form von Individualismus genommen, ja, oder Individualität. Sie sind einfach alle als Masse dann eben, als Gruppe, als irgendwas, Rasse, als sonst irgendetwas sind sie dann genommen worden und dann irgendwo verfrachtet und dann misshandelt und eben auch bis hin zu eben zur Sonderbehandlung, ne, hieß das ja damals. Und wir haben dann immer in den Bearbeitungen und den Arbeiten dann darauf hingewiesen, ist auch sehr, sehr gut gelungen, so auf das Schicksal und die Gefühle des Einzelnen hinzuweisen, der in so einer Maschinerie unter die Räder kommt. Und auf einmal ist diese martialische Denkmalsarchitektur, ja, man stellt sich diesen Buchenwaldturm vor, die ist dann bespielt worden von einer französischen Künstlerin, also Marion Conter, die hat ein Gedicht von Rilke, hat sie dann doch mit Illustrationen versehen. Und das ist dann so über diese Liebe, ja, zwischen einem Soldaten und seiner Verlobten, die sich dann im während dieses Krieges eben nicht sehen können, ja. Und das ist so, auf einmal wurde dann eben so dieses gewaltige Gelände eben so ganz, was ganz Persönliches.
Also aus der Anonymität wurde sozusagen ein Beziehungsgeflecht.
Genau,
also
etwas Menschliches wurde wieder daraus. Ja. Und das ist ja auch genau das, was eben so Faschismus, Populismus, alles das will jetzt alles über den Kamm scheren. Das soll jetzt nicht mehr auf den Einzelnen geschaut werden, sondern irgendwie jetzt ist man ist Massenfunktion.
Vielen Dank für den interessanten Einblick.
Ja.
Das Festival, das stand finanziell mal kurz vor dem Aus, weil die Staatskanzlei Finanzierung und Unterstützung ein bisschen eingedampft hatte. Wie konnte sich Genius Loci retten?
Die Bürger von Weimar, muss ich mal sagen. Also mit der Staatskanzlei hat das übrigens nicht wirklich was zu tun. Ich möchte das auch lobend ausdrücken. Wir waren dann vom Wirtschaftsministerium, wie vorhin schon eingewählt, wurden wir über 10 Jahre gut ausgestattet, eine Veranstaltung zu machen. Ursprünglich war viel weniger vorgesehen. Ja, das waren irgendwie, glaube ich, 3-4 Jahre waren vorgesehen, aber es war so gut, es hat so gut funktioniert nach innen und nach außen, diese Veranstaltung, dass sie sich dann 10 Jahre lang getragen hat. Und dann irgendwann mal war dann auch klar, dass eben diese Förderung auch auslaufen wird. Und dann haben wir nochmal eine letzte schöne Veranstaltung dort gemacht, eben so zum, also das war so The Bauhaus Goes KI, die war sehr, sehr lustig auch. Und dann diese Veranstaltung, da haben wir uns dann von den Weimarer Bürgern mit einer großartigen Arbeit verabschiedet. Und zwar haben wir dann ein Deepfake gemacht. Wir haben die Bauhäusler haben wir dann We Are the Champions singen lassen auf der Bauhaus-Museumsfassade. Das war natürlich ein richtiger Lacher. Und am Ende stand dann so, also nach 10, 12 Jahren eben jetzt, auf Wiedersehen, war schön. Und daraufhin haben dann die Weimarer Bürger wirklich richtig angefangen, so zu schreiben, ihre Stadträte anzurufen und dann zu sagen, das wäre toll, wenn wir das weitermachen können. Und daraufhin hat sich, da wird wirklich heute noch beeindruckt, also hat dann wirklich von, wann war das? Das war am September war dieses Festival, haben wir das gespielt, und im Oktober, November hatten wir schon eine Zusage, da waren dann auf einmal die über 100.000 Euro gefunden, um das im nächsten Jahr nochmal machen zu können. Und wir sind jetzt, also ich bin wirklich, also großes Lob da an alle Beteiligten, das wirklich, also man muss auch sagen, so, also diese Veranstaltung, die ist auch dann so vom Stadtrat und vom Kulturausschuss und so, da sind wirklich alle dahinter. Gut, es gibt 1, 2, die sich daran enthalten, ne? Ja. Also einfach drum. Und dann, aber ansonsten sind wirklich alle dafür, weil es einfach auch schön ist. Ne? Also es ist ja die Veranstaltung, dann kann man dann so wirklich, also Kultur auf Weltniveau sich anschauen, und das ist einfach umsonst und kostenfrei. Und wir sind jetzt dabei eben, also noch sind wir dann so in so einer Jahr-zu-Jahr-Förderung, aber es gibt viele, viele Unterstützer und Förderer und auch zum Glück unseren Oberbürgermeister, Herr Kleine, der das Festival eben auch verstetigen möchte.
Also eine institutionelle Förderung dann, oder?
Genau.
Schön.
Daran arbeiten wir gerade.
Danke. Selina, jetzt kommen wir zu dir. Der Hendrik hat es schon angedeutet. Du bist mit dabei und bist mit einer Faustproduktion, nenne ich es mal, am Start. Beschreib doch mal.
Ja, also vielleicht fange ich erstmal an, wie das überhaupt entstanden ist, weil das ist ja auch in diesem Jahr auch eine Premiere sozusagen, insofern, dass es bis jetzt auch sowas noch gar nicht gab in so einem Format bei Genius Loki. Und das hat sich, naja, vor allem erstmal daraus ergeben, dass Hendrik auch aufgrund vom Thema überhaupt auf die Idee kam, vielleicht in irgendeiner Form Theater mit einfließen zu lassen, weil sich es eben anbietet. Und dann haben wir überlegt, wie sich das gestalten könnte, weil Genius Loki hat natürlich auch eine bestimmte Taktung und einen bestimmten Rahmen. Und das hat sich nicht angeboten, da jetzt einen ganzen Faust zu inszenieren. Und dann haben wir überlegt, welches Format sich da eignen würde. Und die Videoprojektionen sind ja so, dass da was abläuft, es geht so 10 Minuten und dann gibt es einen Countdown, bis wieder was Nächstes kommt. Und wir haben eben überlegt, was vielleicht für Schlüsselszenen wir rausarbeiten können, und hatten schon von vornherein überlegt, dass es eben 2 Spielorte gibt. Einmal wird das sein unterhalb von der Sternbrücke in diesen Bögen und einmal auf der Parkseite der Anna Amalia Bibliothek. Und haben dann halt überlegt, was so Schlüsselszenen auch sind und so Momente, die vielleicht für sich stehen können, aber auch zusammen Sinn ergeben, und haben uns dann darauf verständigt, bei der Sternbrücke, auch vor allem, weil es kulissentechnisch einfach wirklich wunderbar passt, das hätte man nicht besser bauen können, dort erstmal den Teufelspakt zu machen, mit 2 auch tollen Darstellern aus dem DNT. Und dann im Anschluss sozusagen als direkte Konsequenz die Kerker-Szene. Und das wird sich wiederholen, parallel mit der Walpurgisnacht und dem trüben Tag, die eben auf der anderen Seite gespielt werden. Und ich bin gespannt. Also die Aufgabe war vor allem eben, da das Genius Loki Festival ja wirklich ein wahnsinnig breites Publikum hat und eben nicht nur das klassische Theaterpublikum anziehen wird, oder vor allem ja gar nicht eigentlich erstmal, dass die Aufgabe ist, eben all diese Menschen abholen zu können in irgendeiner Form, und vielleicht auch die Leute, die sonst jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit Faust hatten. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Also ich bin gespannt. Ja.
Es wäre so meine Frage, also sind die Menschen nicht überdrüssig? Also so Faust, das ist immer, ich hatte letztens durfte ich an einer Weiterbildung teilnehmen, und da waren Lehrerinnen mit dabei, die diesen Schulstoff vermitteln, und das waren Lehrerinnen Regelschule, Gymnasium, und sind unterschiedlich da herangegangen und haben, also die waren super motiviert und haben aber so ein bisschen auch gespiegelt, ne, wie die Schüler, also sozusagen, dass man sie auch rauskitzeln muss. Und wir waren dann im Schillermuseum, da ist ja so eine Faustausstellung, die im Übrigen sehr empfehlenswert ist. Und da ist jetzt so die Frage, wie denkst du, wie kann es gelingen, dass es nicht so ist, ne, sondern dass die Leute Bock drauf haben und kommen?
Naja, also erstmal finde ich, dass der Stoff wahnsinnig viel bietet. Also ich erstmal gibt es ja auch verschiedene Fassungen, und wir beschäftigen uns vor, also der tolle Kollege und Dramaturg Carsten Weber hat sich die Urfaust-Fassung rausgesucht, und das Interessante ist eben, finde ich, dass es ganz viel, also es hat irgendwie so viele Bestandteile, auch eben von Fassung zu Fassung, und in diesem Fall glaube ich, dass es möglich ist, irgendwie teilweise auch vielleicht mal einen Lacher rauszulocken aus diesem Stoff, und es wird sicher irgendwie auch morbide Momente geben, und dann wird es wieder mal irgendwie vielleicht ein bisschen leichter, und ich denke, das ist da schon drin. Also man muss es halt finden irgendwie, und in dieser Version fand ich es auch sehr interessant, eben auch gerade aufgrund des Rahmens so ein bisschen was anderes mal zu überlegen. Vor allem bei der Walpurgisnacht wollen wir sozusagen das Wagnis eingehen, dass Faust und Mephisto da gar nicht auftauchen werden physisch, sondern mit Ludwig Peter Müller zusammen machen wir eine Art Audio-Hörspiel, vielleicht kann man es sogar so nennen, was über dieser Szene liegen wird. Und vor allem wird es in der Szene um vielleicht die Verbindung auch zwischen der Figur Lilith und der Figur Gretchen oder der Vision, die Faust in dem Moment von ihr hat, gehen. und was die vielleicht auch miteinander zu tun haben. Also es wird, glaube ich, interessant, das rauszufinden, was, was Lilith und Gretchen verbindet, was sie vielleicht auch trennt und was sie vielleicht auch irgendwie, ja, dann doch miteinander zu tun haben oder wie sich das eben in dem Moment da entwickelt. Genau.
Wann dürfen denn die Zuschauer gespannt sein und die Aufführungen verfolgen?
Also es wird vom das ganze Wochenende erstmal überlaufen und wir haben uns überlegt, dass wir sozusagen in zwei Stunden jeweils an den Abenden das vorstellen werden. Einmal von 20 bis 21 Uhr und von 22 bis 23 Uhr. Und ich denke, in der Zwischenzeit gibt's auch ganz viel zu erleben. Also man kann sich da, glaube ich, ganz gut über den Zeitraum hinweg bewegen und kann sich auch, wie gesagt, die laufen ja parallel. Das heißt, man kann sich das auch so zusammensuchen, wie man möchte. Und es gibt auch gar keine spezielle Reihenfolge. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht schaffen wir es, dass die so für sich funktionieren. Und vielleicht kommt man ja auch noch mal an einem anderen Abend. Vielleicht ist dann ja noch mal was anderes irgendwie zu entdecken. Und ja.
Jetzt müsstest du uns noch verraten, welches Wochenende.
Das Wochenende vom 5. bis 7.9. wird es sein, genau.
Und du hast mir schon im Vorfeld verraten, wir können jetzt auch eher nochmal erzählen, wie wir eigentlich zusammengekommen sind, dass die Aufführungen ja kostenfrei sind. Das heißt, jeder hat Zugang. Ne? Und du hast es vorhin auch schon erwähnt, also Ziel soll es ja auch sein, Leute dahin zu locken, die eben vielleicht keine Erfahrung mit Theater haben und die es vielleicht auch, ja, Bedenken haben, da einen Fuß reinzusetzen, weil sie sich vielleicht nicht wohlfühlen oder so, ne, dass man da so eine Niedrigschwelligkeit schafft und vielleicht Kultur und Teilhabe, ja, als Zugang hat im Park, ist ja eigentlich eine interessante Sache. Ja, und wie sind wir zueinander gekommen, Selina?
Ja, gute Frage, erzähl du es mir.
Ich habe eine E-Mail bekommen. Ich habe eine E-Mail bekommen, du hast da deine Projektidee vorgestellt und persönlich fand ich die super interessant und total spannend, weil mir gefallen hat, wie man kulturelle Bildung gleichzeitig zu gesellschaftlicher Teilhabe werden lassen kann. Und das hat mich total angesprochen und deshalb ja, unterstützt die Kreisvolkshochschule Weimarer Land dein Projekt, weil wir denken, das ist eine großartige Möglichkeit, viele Leute in die Teilhabe zu bringen.
Ja, also wirklich vielen herzlichen Dank dafür auch nochmal. Das ist eine total tolle Möglichkeit und wie schon gesagt, also ich finde auch wirklich diese Möglichkeit total schön, eben auch mit diesen wirklich fantastischen Kollegen und Kolleginnen da irgendwie was auf die Beine stellen zu können. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird auch einfach wirklich Spaß machen. Also es ist wirklich was, ich glaube, was richtig Schönes und irgendwie auch Besonderes, weil eben dieses Format hat mich von Anfang an total interessiert, aus verschiedenen Gründen. Einen davon hast du gerade genannt. Und aber ich denke, ja, also ich denke, das wird was Besonderes und gleichzeitig eben auch wirklich, ja, vielleicht was für groß und klein, für verschiedene, vielleicht auch Generationen und Schichten. Und es ist, also ich bin gespannt, was wir da entstehen lassen können. Und ja, möchte da wirklich auch nochmal herzlichen Dank an Hendrik aussprechen, dass er das ermöglicht und an dich und auch noch weitere FördererInnen. Genau,
wir freuen uns drauf. Wir sind schon fast am Ende und ich habe jetzt noch ein paar Fragen an euch und freue mich, wenn ihr die beantwortet. Also, Selina, ich bleib nochmal bei dir und Hendrik, du kannst ja schon mal zuhören. Nein, nicht lunzen hier. Also, meine Frage ist, wenn du der Stadt Weimar oder Thüringen eine Botschaft über Licht und Häuser projizieren könntest, was würde da draufstehen?
Eine Botschaft über Licht und Häuser?
Also quasi so Genius Loki an irgendeiner, also was wäre deine Botschaft an der Wand?
Muss das jetzt ein Satz sein, oder?
Was auch immer dir einfällt.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, die Projektion über Licht und Häuser würde ich eher Hendrik überlassen.
Also der Hendrik, der hat schon, glaube ich, was, ne? So, was würdest du projizieren?
Ich bin auch ein bisschen, ja, also... Also die Selina ist ja offensichtlich wunschlos glücklich. Ja. Und Ja, also ich glaube, also es gibt viel, auch nicht nur in Weimar. Ich glaube irgendwie dieses, ich glaube wirklich dran. Also wir sind, wie gesagt, wir sind jetzt auch in Mühlhausen, sind wir auch aktiv und in Gelsenkirchen. Und ich merke irgendwie, dass man, es lassen sich so viele vordergründige und indirekte Botschaften eben über solche Projektionen vermitteln. Ja, einfach so irgendwie get together, ja. Also ja. Ich meine, das ist so dieses get together, ja. Also irgendwie, wir haben jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung auch, die heißt bei uns active positive, ja. Also wirklich, wir müssen aktiv werden und positiv, ja. Und ich habe neulich irgendwie, ich habe sowas Tolles gelesen, das war so ein Aufkleber auf dem Auto, das war so, irgendwer stand drauf, mein Hass kriegt ihr nicht, ja. Und das war so wirklich, da hat einer dann.
Das habe ich auch gesehen, den Aufkleber.
Genau, ja,
das
genau, ist mir auch aufgefallen. Ja. Und das ist einfach so, ja, wir lassen uns jetzt nicht mehr aufhetzen.
Ja.
Und irgendwie Gesellschaft und Öffentlichkeit, Außenraum wird wichtiger denn je. Ja, man merkt es auch. Bei der Jugend heißt es dann Cornern, ja, irgendwie. Und wir möchten dem gerne noch was hinzufügen.
Ich kann auch bridgen.
Ja, ja. Auch gut.
Das mag ich nicht.
In Lüneburg kann man bridgen.
Ah ja.
Mhm. Passt, ja. Mhm.
Hendrik, welche drei Lieder beschreiben dich am besten?
Welche drei Lieder? Also zuerst mal möchte ich natürlich das Motorhead, Eat the Rich, ja. Und
warte, sag mir bitte nochmal.
Motorhead, Eat the Rich.
Ja.
Und dann habe ich dann für Elise.
Hm?
Und dann natürlich We Are the Champion.
Okay. Vor uns liegt die gute Knackwurst, gesponsert von TÜV Leiber Apolder. Und die Praline von Fieber Sweets. Für was entscheidest du dich?
Also ich werde mich in dem Fall Hendrik anschließen. Ich bin da auch bei der Praline.
Du bist eine Praline oder du entscheidest dich für
sowohl
die Praline?
Als auch.
Okay, dann ist das deine Fieber Sweets Praline für
Vielen
dich.
Dank.
Und Hendrik, auch für dich die Frage. Vor dir liegt die gute Knackwurst von TÜV Leiber Apolder oder die Fieber Sweets Praline?
Also ich muss sagen, also jetzt wo die Selina erst sich für die Praline entschieden hat, muss ich sagen, also ich werde jetzt hier auf dem Weg nach unten, werde ich sie bequatschen, dass ich mal davon probieren kann und entscheide mich aber für die Wurst von TÜV Leiber.
Das ist total toll für mich.
Naja, weil das hat auch einen Grund. Also meine Freundin liegt gerade irgendwie krank im Bett und irgendwie, also so sie braucht jetzt einfach
bisschen
irgendwas
Energie.
Was richtig ordentliches zu essen. Ja. Und Zucker soll sie auch nicht mehr essen, ne? Und so. Deswegen. Also.
Okay, dann gut. Die Knackwurst.
Die Knackwurst.
Wunderbar, ihr beiden. Ich danke euch recht herzlich. Das war unser Podcast zu Genius Loki Weimar. Ich freue mich. Das war ein tolles Gespräch mit vielen, vielen Einblicken. Ich wünsche euch ein super gutes Festival. Viel Spaß und wir sehen uns.
Vielen Dank. Dank.
Hey, vielen Dank.
Sie hörten Praline oder Knackwurst. Mit Fanny Kratzer vom Thüringer Volkshochschulverband.